Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 23.01.2012 zum Thema die ersten österreichischen Nanosatelliten Bright Austria und UniBright. Zu Gast ist Rainer Kuschnick, Physiker, Astronom, Instrument Scientist bei der Mission Bright Constellation zur Erforschung der Helligkeit von Sternen. Gastgeber ist Alexander Wilhelm.
So, schönen guten Abend in Kepler Salon. Ich begrüße Sie recht herzlich. Heute ein bisschen im familiäreren Kreis, soll uns recht sein. Passt auch zum Thema, kleinere Runde. Wir sprechen heute über klein, aber fein. Österreich wird zu Satellitennation. Wurde mir vorhin erklärt, wir haben bislang noch keine kompletten Satelliten ins Weltall gebracht. Jetzt ist es dann soweit. Es geht um das Thema, Nanosatelliten, können diese Instrumente sozusagen für Spitzenforschung benutzt werden? Ja, sagt dazu Rainer Kuschnick, der ganz, ganz entscheidend mitgearbeitet hat an diesem Projekt. Herzlich willkommen. Danke. Herr Kuschnick ist promovierter Astronom und hat Physik studiert an der Universität Wien und promovierte 98 am dortigen Institut für Astronomie und arbeitete ab 2007 in British Columbia, also an der University of British Columbia in Vancouver und hat dort maßgeblich an dem MOST-Projekt mitgearbeitet. Kennen, glaube ich, auch einige, die hier anwesend sind. Und jetzt ist er wieder zurück in Wien und hat dort stark mitgearbeitet an dem Bright Constellation Projekt, das eben diese Nanosatelliten, von denen wir heute hören werden, benutzt, um veränderliche Sterne zu beobachten. Ja, ich würde Sie bitten, mit Ihren Ausführungen zu beginnen. Danke.
Ja, es geht mir speziell darum, Ihnen dieses Projekt nahezulegen und nahezubringen. Das sind die ersten österreichischen Satelliten. Ich möchte das gleich vorweg schicken. Österreich hat sehr wohl eine sehr intensive Tradition und sehr komplexe Beteiligungen schon und sehr auch sowohl auch finanziell als auch technologisch Beteiligungen an Weltraumprojekten, bemannt und unbemannt. Aber bis dato gab es noch keinen österreichischen Satelliten, österreichische Satelliten Mehrzahl, wobei österreichischer Satellit heißt in dem Zusammenhang einfach, dass Österreich dafür verantwortlich ist, nicht nur die Satelliten zu entwickeln, beziehungsweise sich die Technologie zu besorgen, sondern sie letztlich starten, finanzieren und operieren. Und damit verantwortlich sind für Objekte, die die Erde regelmäßig umkreisen, Daten aufnehmen und hoffentlich, so wie wir glauben, Wissenschaft mit hoher Qualität betreiben können. Und das Projekt, die ersten österreichischen Satelliten, Nanosatelliten gibt es im Titel, sind die ersten österreichischen Satelliten, Nano oder nicht. Einer davon heißt Bright Austria und wird an der TU Graz entwickelt oder ist dort schon gebaut worden, wartet auf den Start über den Projektstatus werden Sie noch einiges hören, hoffentlich im Laufe dieser Veranstaltung. Und der zweite Satellit heißt UniBright und ist von der Universität Wien finanziert worden. UniBright, zum Unterschied von Bright Austria, ist von einer kanadischen Institution sozusagen gekauft worden. Bright Austria ist sozusagen auch in Österreich mitentwickelt worden mit dieser Organisation in Toronto, die diese Nanosatellitentechnologie in den letzten 10 Jahren entwickelt hat. Das Projekt heißt BREIT. BREIT ist ein Akronym, steht für Bright Target Explorer. Ist im Wesentlichen geht es darum, helle Sterne zu untersuchen. Sie sehen auf dem Bild zwei 1:1 Modelle. Es ist sehr leicht, mit so kleinen Satelliten auch Modelle zu bauen und irgendwo hinzuhängen, weil sie sind einfach klein. Die Satelliten sind 20 cm Würfel und lassen sich dementsprechend leicht reproduzieren, zumindest was ihren Umfang betrifft und überall hinhängen. Nanosatellit, was ist ein Nanosatellit? Das ist eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Satelliten werden mitunter und hauptsächlich auch mit ihrer Masse kategorisiert. Und ein Nanosatellit, per Definition, ist ein Satellit, der irgendwo zwischen 1 und 10 Kilogramm hat. Darüber, wenn es mehr wird, ist zwischen 10 und 100 Kilo. Also Sputnik zum Beispiel, der allererste Satellit, der in den Erdumlaufbahn geschossen wurde, 1957, hat 97 Kilo gehabt, so ich weiß, oder ob es 86 so genau, kann ich mich nicht erinnern. Auf jeden Fall wäre per Definition, per heutiger Definition, ein Mikrosatellit. Die wirklich großen Satelliten wie Kommunikations- und Wissenschaftssatelliten, wie zum Beispiel das Hubble Space Teleskop, die haben Tonnen. Ne? Es gibt da auch noch Kategorien unter Nanosatelliten, allerdings von denen weiß ich wenig im Sinne von wirklicher konkreter Anwendung. Also Pico- und Femtosatelliten. Aber es gibt diese Einteilung. Schon gesprochen, Hubble Space Teleskop, ich glaube, viele in dem Raum werden, viele überhaupt wissen, dass das Hubble Space Teleskop, dass es A, es gibt schon seit Jahrzehnten, B, es hat unglaublich tolle Forschungsergebnisse geliefert, ist es Synonym für überhaupt alles, was mit Weltraum, Astronomie, Beobachtung des Universums, Sterne, Planeten zu tun hat. Es ist wirklich ein Haushalt neben geworden in jeder Hinsicht. Riesiges Projekt, Milliarden schwer sozusagen, Tonnen schwer, Milliarden Dollar teuer. Und die Frage, und dagegen breit, 20 Zentimeter, wenn man das nur irgendwie in Proportion sieht, ist lächerlich, das ist einfach lächerlich. Und die Frage, die sich stellt, ist, abgesehen davon, dass es schön ist, irgendwas in den Weltraum zu schicken, zu sagen, wuhu, wir haben was im Weltraum, und das macht piep, piep, und das ist ganz toll, und Österreich ist dabei. Die Frage, und das war auch der Kernpunkt für das Initiieren des Breitprojekts an sich, war, kann man mit so kleinen Satelliten vernünftige, nicht nur vernünftige, sondern wirklich herausragende Forschung betreiben? Ja? Das ist wirklich das Ziel des Ganzen. Es geht nicht nur darum zu sagen, Österreich oder irgendwer, zum Beispiel Polen, wie Sie dann gleich sehen werden, Polen ist beteiligt auch in diesem Projekt. Das heißt Breit Constellation, also Österreich hat 2 Satelliten, Polen hat 2 Satelliten oder wird 2 Satelliten beisteuern und Kanada auch, das sind 6 Satelliten. Ja, aber es geht darum, Wissenschaft zu betreiben. Und auch für Polen, ja, auch ein größeres Land als Österreich, mehr Einwohner und so weiter und so fort, das ist auch der erste polnische Satellit. Und meine unobjektive Antwort ist, ja, man kann damit Spitzenforschung betreiben, wir werden das hoffentlich bald demonstrieren können. Also, Breit-Nanosatelliten, was ist das? Was ist mit diesen Würfeln, mit diesen Kleinsatelliten? Also 20 cm Würfel, Seitenlänge, ungefähr 8 Kilo schwer, beinhaltet ein Instrument, ein wissenschaftliches Instrument, und das ist wesentlich. Es ist ein kleines Teleskop, ein Mini-Teleskop, das ist ein Teleskop, das keinen Amateur auf der Erde nur irgendwie für irgendwas besonders begeistern würde. Bestenfalls als ein Hilfssuchfernröhrchen angeschnallt an den besseren, schönen, tollen Refraktor, den man heute schon, wenn man sich dafür interessiert, im Hinterhof oder im Garten oder am Berg irgendwo aufbauen kann. 3 cm Teleskop mit einer sehr simplen, aber natürlich speziell dafür ausgewählten Digital-CCD-Kamera, wie ja jeder in da irgendwie hat oder teilweise im Handy. Hat ein großes Abbildungsfeld, das ist wichtig, werden Sie dann hoffentlich sehen. Und wir haben dieses Teleskop, also dieses Instrument, in 2 Versionen sozusagen entwickelt. Einmal für einen roten Wellenlängenbereich und einmal für einen blauen Wellenlängenbereich. Weil wir Sterne, und es geht um die Beobachtung der Helligkeitsvariation von sehr hellen Sternen, so hell, wie man sie halbwegs vernünftig auch von der Stadt aus sehen kann, natürlich wenn man ins Land geht, sieht man viel mehr davon, diese hellen Sterne, von denen rede ich. Sterne mit der Helligkeit bis zur 4. Größe. Solche sind potenzielle Kandidaten für Breitbeobachtungen. Und zwar hochpräzise in 2 verschiedenen Farben. Und das unter anderem, und wir gehen nicht her und wir haben nicht sozusagen uns überlegt, die Komplexität von an 2 Farben Photometer in einen Satelliten einzubauen mit einem Filterrad oder sonst, sondern wir haben 2 Satelliten, mit jeweils einem so einem kleinen Teleskop in einer Kamera, eines für den roten Bereich und einem für den blauen Bereich. Deswegen gibt es diese Satellitenpaare. Also, zusammengefasst, Bright Constellation besteht aus im Moment aus 6 Satelliten, die und zwar Satellitenbahnen, die jeweils von 3 Ländern sozusagen entwickelt, finanziert und dann letztlich auch betrieben werden. Österreich war am Beginn dieses Projekts. Österreich war das erste Land, in Österreich hat es die ersten Gruppen gegeben, die diese Breitsatelliten letztlich finanziert haben. Die Finanzierung steht immer am Anfang. Wie gesagt, die Uni Wien hat einen finanziert und die TU Graz über die Forschungsförderungsgesellschaft FFG, also das Ministerium für Innovation, Technologie. Wir haben jemanden in der Audience, der sehr viel mit diesem Projekt zu tun gehabt, vor allem was die TU Graz betrifft. Der Kollege Josek sitzt da und Kollege, jetzt leider schon in Pension, leider, wir vermissen dich alle in Graz, das kann ich sagen. Und TU Graz, wie gesagt, und die Uni Wien. Wir sind die Ersten, die diese Konstellation, Bright Constellation, sozusagen der Dachbegriff für dieses Projekt, wir sind die Ersten, die starten werden. Und wir sind auch die Ersten, wir haben auch die ersten Satelliten, die schlichtweg fertig sind und darauf warten, gestartet zu werden. Einer ist jetzt auf der TU Graz im Keller, in einem Rheinraum, und einer ist in Toronto, dort, wo die Technologie der Systeme entwickelt wurde, die auch viele Nanosatelliten Erfahrung schon haben. Über dieses Institut werde ich dann noch später berichten. Der Starttermin unserer ersten Satelliten wird ziemlich sicher irgendwann im Mai, Juni dieses Jahres erfolgen. Also wir hatten an und für sich schon einen Vertrag, wo der Start mit Juni letzten Jahres in irgendeiner Form festgeschrieben wurde. Das hat sich verzögert. Wir werden mit Indien starten. Es gibt dann noch mehr Informationen darüber in Indien. Das Programm hat sich etwas verzögert. Wir sind jetzt ungefähr ab heute irgendwo am Programm für im Mai dieses Jahres zu starten. Und insofern ist es toll, zu Ihnen zu sprechen, weil das Ganze wird bald passieren. Und ich hoffe, dass sich das vielleicht in irgendeiner Form dann wiederfindet in Ihrer, wenn Sie sagen, davon habe ich schon was gehört, wenn es dann letztlich in der Zeitung steht. Und hoffentlich steht gute Sache in der Zeitung, nicht abgestürzt und Steuergeld verbraten und Katastrophe. Und wenn das passiert, bin ich sicher nicht mehr bin in Australien irgendwo und habe ganz einen anderen Namen. Auf jeden Fall, es gibt 6 Satelliten und die 2 ersten in dieser Serie sozusagen kommen aus Österreich. Und über diese im Speziellen, aber natürlich über das Gesamte möchte ich weiter berichten. Um was geht's bei der ganzen Sache? Was wollen wir machen? Was können 2 so kleine Satelliten mit so kleinen Teleskopen letztlich wirklich machen im Kontext der Astronomie, der Astrophysik jetzt, letzt und heute? Astrophysik jetzt und heute hat Instrumentarien, ich meine, jeder, der ein bisschen wissenschaftlich in der Richtung interessiert ist, weiß von, abgesehen vom Hubble-Weltraumteleskop, von den Riesenteleskopen am Boden, die natürlich nach wie vor sehr wichtige Leistungen, sehr wichtige Funktionen haben, wie ESO, European Southern Observatory, 4, 8 Meter Teleskope in Chile, Atacama-Wüste, auf Hawaii stehen jede Menge 8 bis 10 Meter Spiegelteleskope. Es gibt das, wie gesagt, das Hubble Space Teleskop, das zwar schon am Ende seiner Lebenszeit in irgendeiner Form ist. Es gibt wunderbare neue Instrumente, die gerade erst gestartet wurden, in verschiedensten Wellenlängen das Universum durchmustern, nach Planeten suchen. Kepler, Corot zum Beispiel. Das sind alles wunderbare, tolle, natürlich auch Millionen Euro, mitunter Milliarden Euro, wenn man das Hubble Space Teleskop dazu zählt. Was können so kleine Instrumente wie in diesen Satelliten, diesen Breitsatelliten, was können die wirklich zur Forschung beitragen? Und was sie können, ist das Beobachten von den hellsten Sternen am Himmel. Für die hellsten der Sterne am Himmel, das muss man leider so sagen, sind diese großen Instrumente einfach nicht geeignet. Die haben einfach zu viel Kapazität. Natürlich könnte man brachial hergehen und mit neutralen Density Filtern sozusagen die Kapazität und das Signal abschwächen, aber das wäre so, ich weiß nicht, wie wenn man einen Ferrari kauft und dann nur 5 km/h dahin rollt. Abgesehen davon, dass das vielleicht ökologisch eh besser ist. Aber es ist halt einfach, man möchte, es gibt ganz spezielle Voraussetzungen und Randbedingungen, wenn man versuchen möchte, helle Sterne helle Sterne sind mitunter auch die nächsten Sterne zu uns. Das hat auch eine gewisse Bedeutung. Helle Sterne sind auch sehr bekannt. Es gibt viele Messungen über Jahrhunderte von den hellsten Sternen noch nahe. Das waren auch die ersten, die zur Verfügung standen für die allerersten Pioniere der Astrophysiker. Schon vor hunderten Jahren. Allerdings ist es wahnsinnig schwer, die Lichthelligkeit, die Helligkeitsvariationen von hellen Sternen von der Erde aus zu messen. Und teilweise auch vom Weltraum, weil diese Weltraumteleskope, die es halt gibt, einfach dafür die sind einfach zu sensitiv. Das heißt, viele dieser wirklich hellen Sterne, wie denken Sie nur an den Orion zum Beispiel, wunderschönes Sternkonstellation mit vielen hellen Sternen drinnen, vielen jungen Sternen, Sternentstehungsgebieten und so weiter. Diese Sterne sind ein typisches Zielpublikum oder Untersuchungsfeld für die Breitsatelliten. Und diese hellen Sterne, generell möchte man von hell als in der Astrophysik, in der stellaren Astrophysik wissen, wie Sterne aufgebaut sind, wie sie entstehen, wie sie entstanden sind, wie ihr Lebensweg ist, wie sie sich entwickeln und letztlich auch, und jetzt ganz besonders, seit zumindest 10 Jahren, haben diese Sterne auch Planeten rundherum. Es gibt jede Menge Durchmusterungsprojekte, es hat ganze Satelliten dafür. Breit wird auch fähig sein, die Breitsatelliten werden genauso fähig sein, ob zu sehen oder beziehungsweise festzustellen, ob sich der eine oder andere Planet vor den einen oder anderen hellen Stern schiebt und letztlich eine Art Bedeckung erzeugt, damit eine Verringerung der Helligkeit für einen gewissen Zeitraum. Und dann mit welcher Periode. Das heißt, was wollen wir wissen von diesen hellsten Sternen? Und dafür sind diese Breitsatelliten wirklich bestens geeignet. Temperatur, die Leuchtkraft, Masse, Radius, der innere Aufbau, den Entwicklungsgrad, das Alter von den Objekten. Was messen wir? Was kommt wirklich raus bei der ganzen Sache? Was sind die Messdaten, die vielleicht dann hoffentlich zu der Erkenntnis führen über diese Parameter, die ich gerade erwähnt habe? Lichtkurven. Es geht darum, die Helligkeit von Objekten in regelmäßigen Zeitabständen, sagen wir mal einmal pro Minute, über lange Zeiträume zu messen. Und zu schauen, ob diese Helligkeit variiert, A, und dann B, in welcher Charakteristik, welche Frequenzen, welche Perioden, welche Amplituden und, das ist das ganz Besondere bei dieser Breitmission, in zwei Farben. Wenn man zum Beispiel die Helligkeitsvariationen von einem Stern, der offensichtlich variiert, sagen wir mal pulsiert in einer komplexen Art und Geometrie, in zwei Farben aufnimmt, über längere Zeiträume, kann man besondere Ausschlusskriterien zum Beispiel festlegen, in welcher Geometrie diese Pulsation stattfindet. Und wenn man weiß, welche Geometrie zu welcher Frequenz, zu welcher Periode, zu welcher Amplitude passt, dann hat man die Möglichkeit, innere Schichtungen des Sterns zu untersuchen. Diese ganze Thematik heißt Asteroseismologie, gibt es schon seit einiger Zeit. Helioseismologie gibt es seit den 60er Jahren. In den 60er Jahren wurde gemessen, dass die Sonne, unsere Sonne, ein ganz komplexes, sehr, sehr schwache, aber sehr, sehr letztlich messbare Variationen zeigt im 5-Minuten-Bereich. Es sind Hunderte, Tausende, sogar Millionen von Frequenzen dort angeregt, mit gewissen Mustern, also Frequenzabständen und so fort. Und mit diesen Helligkeitsmessungen der Sonne konnte man den inneren Aufbau der Sonne sehr, sehr genau bestimmen, mit Modellrechnungen vergleichen. Und das letztlich geht es genau um das Gleiche mit der Breitmission. Nicht nur auf sonnenähnliche Sterne bezogen, sondern auf alle möglichen Sterne bezogen, auf helle, auf rote Riesen, genauso wie auf klassische pulsierende Sterne, die man schon so lange kennt, so Cepheiden, Delta-Scuti-Sterne, bewegungsveränderliche, die haben wieder ganz andere Sterne mit Flecken, Sterne, die, wie gesagt, am Planeten vorbeiziehen haben, Sterne, die ausbrechen, Flares zeigen. Alle diese Effekte kann man untersuchen, wenn man sehr sensitive Photometer in den Weltraum bringt. In den Weltraum ist von großem Vorteil, weil man sich nicht mit der Erdatmosphäre plagen muss und zweitens, man hat mehr oder weniger kontinuierliche Beobachtungsmöglichkeiten. Das hat Grenzen und Einschränkungen, darüber können wir gerne reden. Aber Lichtkurven ist das, was aus diesen Instrumenten rauskommt. Helligkeitsmessungen über Zeiträume von gewissen Objekten. Pulsation, nur ganz symbolisch, gibt komplexe Muster, wie Sterne pulsieren können, und die Helligkeit des Sterns variiert damit. Und solche Sachen können wir messen. Da ist bewusst keine Amplitude in irgendeinem Maßstab gewählt, weil diese Amplitude kann bis zu ein Tausendstel Prozent sein. Ganz prinzipiell, es ist nicht mehr eine Ambition, da Astroseismologie im Detail zu präsentieren, aber ganz generell einfach nur zum Verständnis her, wenn man Variationen von Sternen misst, zum Beispiel solche Pulsationen, dann gibt es einfach Aufschluss über den inneren Aufbau des Sterns, unter anderem über die mittlere Dichte und so weiter und so fort. Das heißt, dass Objekte, die kompakter sind, kleiner sind, höhere Frequenzen ganz natürlich anregen werden als zum Beispiel Sterne, die groß aufgeblasen rote Riesen sind. Das ist einfach nur eine ganz simple Phänomenologie. Dahinter steckt eine sehr komplexe Invertierung von gemessenen Frequenzen und Amplituden in verschiedenen Formen. Eben diese sogenannte Asteroseismologie. Aber jetzt zu den Satelliten etwas detaillierter. Ich bin in der Zeit, bin ich schon.
10 Minuten haben wir noch ungefähr.
Um das zu zeigen, also da habe ich schon einiges davon erwähnt, brauche nicht sonderlich mehr dazu sagen. Es geht darum, wir haben kleine Satelliten, wie gesagt, 20 cm Würfel sind unter 10 Kilo. Ich glaube, ich habe 8 Kilo gesagt, das ist weniger als 7,5, glaube ich, sind es. Genau, es gibt da 11 Megapixel CCD-Kamera, wow, also das ist etwas, was jetzt noch irgendwie nicht so schlecht klingt. 3 cm Teleskop, wirklich mini, mit einem relativ großen Beobachtungsfeld, und das ist für uns wichtig. Also wir wollen natürlich relativ viele helle Sterne auf einmal aufnehmen können. Mit einem 24 Grad Beobachtungsfeld kriegt man im Orion schon ordentlich unter. Und das ist schon was. Ne? 30 Bogensekunden pro Pixel sozusagen Auflösung, was für uns nicht jetzt so sonderlich das Wichtigste ist. Bei uns geht es nicht darum, schöne, scharfe Bilder von Objekten zu machen. Ganz im Gegenteil, wir wollen die Sachen eher verzerren, beziehungsweise nicht verzerren, sondern wir wollen sie defokussieren, damit wir von den Objekten, die wir aufnehmen, mit relativ viel Signal aufnehmen können, in einem Mal. Eines der wichtigsten Sachen bei diesen Satelliten, und das wird wirklich der Kern sein, ob es funktioniert oder nicht. Also CCD-Kamera mit so einem kleinen Teleskop wird funktionieren, das ist kein großes Problem. Ich habe keine Angst, dass wir nicht genug Energie haben mit den Solarzellen, das sollte wirklich ausreichen. Ich habe keine Angst davor, dass wir nicht kommunizieren können mit den Satelliten. Abgesehen davon natürlich, dass im Start die Rakete explodieren kann, es gibt schon so Sachen. Aber das Wichtigste, das wirklich wichtigste technische System, ja, für sozusagen den Erfolg dieser Mission ist, dass wir diese kleinen Satelliten relativ präzise im Orbit ausrichten können. Und zwar so präzise, dass wir im Wesentlichen immer wieder die Sterne, die wir beobachten, über lange Zeiträume, die werden ja von der Erde verdeckt hier und da mal. Also in der Regel kann man ja, kommt die Erde ja an dazwischen. Sagen wir so, wenn man den Orion beobachtet, kommt die Erde alle 50 Minuten sozusagen, verdeckt die Sicht auf den Orion, und dann kann man den Orion wieder beobachten. Man möchte diesen Orion beobachten so, dass man, wenn man es einmal einstellt, dass man eigentlich die Sterne in dem Feld immer wieder auf die gleiche Position am CCD bringt oder am Detektor bringt. Allein aus messtechnischen Gründen. Und während der Zeit, während des 50 Minuten, wo man den Stern dann das Feld beobachten kann, pro Orbit, ne, sollen diese Sterne, wenn möglich, nur ein paar Pixel hin und her wandern. Das heißt, man muss versuchen, diese Würfel, die in ganz natürlicherweise eher den Drang haben, sich zu taumeln und zu rotieren, zu stabilisieren. Dafür gibt es Systeme, also eine Ausrichtungssystem oder Attitude Control System, und das ist wirklich das Wesentliche. Das muss funktionieren. Es gibt noch keinen Satelliten, der mit annähernd so geringer Masse so ein komplexes System hat, das solche Ausrichtung erlaubt. Und das ist wirklich der wesentliche Punkt. Wenn das nicht funktioniert, wird es darauf ankommen, wie schlecht oder wie wenig gut es funktioniert von dem, was man sich erwartet. Und dann wird die Fotometrie, also die Qualität der Datenaufnahme, wird eine Funktion davon sein. Und wenn es gar nicht gescheit funktioniert, das Ganze verschmiert, dann ist es, ganz ehrlich gesagt, dann ist das Misserfolg. Aber wir sind in guter Hoffnung, dass das funktionieren wird. Um genauer nochmal hinzuschauen, wenn man die Seitenpaneele runternimmt vom Satelliten, dann gibt sich sozusagen eine obere und untere Pfanne, wo viel Elektronik drinnen ist. Aber das Wesentliche da ist, dass wir ein Teleskop haben, das ist unser Instrument, da vorne gibt es einen Streulichtschutz. Und daneben gibt es noch ein Teleskop, das nicht notwendigerweise für Wissenschaft verwendet wird, aber vielleicht können wir es doch irgendwie sozusagen anzapfen. Das ist sogenannter Star Tracker. Und dieser Star Tracker ist ein Sensor in diesem Ausrichtungssystem, in diesem Attitude Control System. Dieser Star Tracker ist auch ein kleines Teleskop, das relativ simpel und automatisiert funktioniert und uns einmal pro Sekunde einen Messwert gibt, wo denn unser Satellit gerade hinschaut. Und wir haben eine Sollposition und diese Sollposition wird aufgrund dieser Messungen nachjustiert. Das ist der Hauptsensor des sogenannten Fine-Pointings von unseren Breitsatelliten. Noch einmal eine Darstellung, wie das Ganze so explosionshaft ausschaut. Wir sind schon lang fertig mit dem Zusammenbau dieses Satelliten. Diese Projekte haben begonnen 2006, 2007, war sozusagen der Beginn. Und es hat letztlich zweieinhalb Jahre gebraucht, bis wir letztlich zu solchen Aktivitäten, das war im Frühjahr letzten Jahres, gekommen ist, wo wirklich alles zusammengebaut wurde. Das ist im Rheinraum auf der TU Graz, am Institut für Kommunikationsnetze und Satellitentechnologie. Ja, ne? Und unter der Leitung von Professor Otto Kodelka. Und das sind weitere Bilder von, das ist der fertig zusammengebaute Satellit, wie er jetzt in Graz sitzt und wartet auf die Lieferung zum Launch. Die Satelliten sind nach dem Zusammenbau heftigst getestet worden. Das ist eine Aufhängung, um diesen Satelliten in eine thermische Kammer zu stecken und alle möglichen wirklich sehr, sehr unangenehmen thermische Einflüsse auf den Satelliten auszuüben und zu schauen, ob er trotzdem noch funktioniert. Nicht zu guter Letzt wird dieser ganz wichtige Test, den fast jeder kennt, irgendwie gemacht, nämlich Vibration. Satellit muss und das System, das den Satelliten an der Rakete hält, und das sieht man da hier, das ist auch dieses System, das den Satelliten von der Rakete löst, ne? wenn es sozusagen eingeschaltet wird. Das zusammen wurde vibriert und letztlich hat diese Vibration keinerlei Schäden verursacht. Das Teleskop ist, wie gesagt, ein 5-Linsen-System, relativ kompakt. CCD ist ein nicht weltraumgeprüfter, aber erhältlicher und auch leistbarer 11 Megapixel Chip von Kodak. Zwei Filter habe ich erwähnt. Das sind die wellenlängen Bereiche, wo gemessen wird. Es sind die Spektren, also die spektrale Energieverteilung von der Sonne, einen relativ kühlen Stern, einen relativ normalen kühlen Stern, Sonne, im Vergleich zur Vega aufgetragen. Und man sieht natürlich, Vega ist ein wesentlich heißerer Stern, das heißt im blauen Wellenbereich liefert Vega wesentlich mehr Signal als im roten und die Sonne eher umgekehrt. Das ist so die Natur der Sache und ist auch ganz wichtig. Und es ist, wie gesagt, eine sehr wesentliche Sache und etwas, was wenige Weltraummissionen oder wenige Instrumentarien in dem Zusammenhang können, nämlich von einem und demselben Objekt über den gleichen Zeitraum sehr sensitiv Helligkeitsvariationen im Roten und im Blauen zu messen. Und dann letztlich zu schauen, wie das in Phase und in Amplitude zusammenpasst. Ich möchte mich da nicht sonderlich darüber aussagen, wie sensitiv das Ganze ist. 1000% kann man es für die best bestgeeigneten Objekte sich erwarten an sozusagen Variationen, die man noch messen kann. Und das ist schon, wenn man Messtechnik ein bisschen kennt, Parts per Million und ein paar Parts per Million ist nicht leicht. So oder so, ganz egal, was man messen will. Kurz zu zeigen, wie die Daten aufgenommen werden. Das wäre jetzt so der Orion virtuell am CCD abgebildet. Man wird den Orion, wird sich die Sterne, die hellsten Sterne, die interessantesten in dem Sinne, für diese Mission interessantesten Sterne auswählen. Da habe ich nur symbolisch ein paar eingezeichnet und letztlich nur von den Bildausschnitten also nur von den Teilen des Bildes um die hellen Sterne letztlich die Daten aufnehmen. Ein 11 Megapixel Chip voll ausgelesen hat 20 Megabyte, über 20 Megabyte Datenvolumen, natürlich kann man es komprimieren, aber das ist sehr, sehr viel für die sozusagen die Datenübertragungskapazität dieser Kleinstsatelliten. Die sind auch klein, ja, von der Leistung her und so, bewegt sich in ein paar Megabyte pro Tag. Das heißt, wir müssen sehr, sehr stark reduzieren, welche Daten wir letztlich runterladen können, damit wir sozusagen einmal pro Minute einen Datenpunkt kriegen von vielen, vielen Sternen und das nicht übernehmen damit. Lichtkurven nochmal gleich gezeigt. Wir wollen Helligkeitsvariationen zwei Beispiele gezeigt. Einer ist ein Rotationsvariabler mit irgendwelchen komischen Spot- und Magnetfeldstrukturen und da unten ein anderer Stern. Um solche Sachen geht's. Das kommt raus. Alle diese Bilder, die da aufgenommen werden, über die Zeit verteilt, letztlich werden umgelegt und es werden Lichtkurven erzeugt. Und diese Lichtkurven werden dann von den Wissenschaftlern analysiert. Start. Wo starten wir? Wann starten wir? Habe ich schon ungefähr gesagt. Wir haben einen Startvertrag mit der Indian Space Research Organization ISRO. Und die haben ein Raketenprogramm, das heißt PSLV. Und mit einer solcher Rakete, der C20, also der 20. in der Serie, sind wir sozusagen gebucht. Und diese C20 wird hoffentlich Mai, Juni dieses Jahres abheben und uns in einen erdnahen Umlaufbahn bringen. Die ISRO Start Launch Site, der Platz, wo das Ganze stattfindet, ist für die Leute, die sich dort auskennen und schon in Indien waren und so, und überhaupt Geografen, ist nicht weit von Madras oder jetzt Chennai genannt. Also das ist, und es wird tendenziell immer in den Süden gestartet, also man ist so Richtung Sri Lanka runter. Das ist so die Richtung der Start in Indien. Der Orbit, der für die zwei österreichischen Satelliten ausgewählt wurde oder bekommen wurde, ist ein sehr, sehr, aus unserer Sicht sehr, sehr optimaler, guter Orbit, ist ein, heißt so schön auf gut Deutsch, Low Earth Sun Synchronous Dawn Dusk Orbit. Im Wesentlichen fliegen wir über die Tag-Nacht-Grenze synchron. Wir driften mit dieser Tag-Nacht-Linie, sogenannten Terminator, mit. Und das lässt sich machen ohne zusätzliche Steuereinrichtungen, dadurch, dass die Erde eine sozusagen nicht wirklich rund ist, lässt sich eine Konfiguration erzeugen, die diesen Drift erlaubt. Das heißt, wir haben im Wesentlichen immer die Sonne hinter uns und schauen in den dunklen, hoffentlich unter uns, 800 Kilometer unter uns ist die helle, mitunter Teile der hellen Erde, das darf man nicht vergessen, es wird Streulicht geben, es gibt bei solchen Missionen sehr oft Einstrahlung von der hellen Erde, auch wenn sie aus einem relativ weiten Winkel von der Optik reinkommt, aber es ist ein wichtiger Punkt, es gibt systematische Effekte, nicht alles ist ja ideal im Weltraum, das kann ich nur sagen. Auf jeden Fall kommen wir in so einen Orbit und die Orbitumlaufzeit ist ungefähr 101 Minuten. Das spricht ungefähr 27.000 Kilometer pro Stunde, nicht schlecht. Beobachten, also Daten übertragen, haben wir vorgesehen. Im Moment, wir haben unsere Bodenstation, unsere Master Ground Station, das ist auf der TU Graz an der IKS, steht dort schon ganz stolz und wartet auf den Einsatz. Und wir haben mit diesem Orbit typischerweise zwischen 4 und 6 Überflüge pro Tag. Und pro Überflug haben wir ungefähr bis zwischen 5 und 15 Minuten Kontaktzeit. Und in dieser Zeit können wir und müssen wir Daten übertragen. Mit einem S-Band, wem das was sagt. 2,1 Gigahertz ist die Download, also die Datenübertragung am Boden. An dem Boden. Und unser Datenbudget ist im Minimalfall oder sollte zumindest 2 Megabyte pro Tag Wissenschaftsdaten pro Satellit ermöglichen. Es sollte eigentlich mehr sein, wenn alles halbwegs gut funktioniert. Wir werden eine Bodenstation auch in Toronto haben. Toronto ist das Institut, das diese Nanosatellitentechnologie entwickelt hat. Die haben dort einige schon im Betrieb. Und es wird vielleicht auch noch in Vancouver eine Bodenstation geben, die uns zusätzlich Datenübertragungsraten sozusagen erhöht. Jetzt bin ich schon fast am Ende. Helle Sterne am Himmel, das ist ein Bild aller Sterne, die heller als 5. Größe sind am Himmel. Es gibt einige Gebiete, der rote Kreis ist sozusagen die Größe unseres Feldes. Und welche dieser Felder wirklich definitiv über lange Zeiträume beobachtet wird, ist noch gar nicht wirklich entschieden. Der Orion ist das Orionfeld, das ist da auf der Seite. Wer es kennt, weiß es, sieht eh gleich, ist rechts rüber. Das wird eines der ersten Felder sein, die wir sicher beobachten werden, wenn es möglich ist. Das habe ich schon erwähnt. Letztlich werden 6 Satelliten an dieser Mission teilnehmen. Das heißt, diese Satellitenpaare können dann die anderen Satellitenpaare von den anderen Ländern gesponsert, werden andere Felder beobachten können. Das heißt, wir haben einfach mehr Quantität. Das ist eine interessante Sache, obwohl die Breitmissionen sicher noch nicht im Laufen war, haben sich andere Länder und andere Gruppierungen erfolgreich darum gekümmert, weitere Satelliten zu finanzieren, ohne darauf zu warten, dass Breit, die 2 österreichischen Breit funktionieren. Also es gibt dann ein recht gutes Gefühl dafür, dass die Technologie passend ist und dass das eingesetzte Geld, ich bin mir sicher, die Frage wird kommen, was kostet es. Das werde ich dann auch beantworten, versuchen. Sozusagen einfach den Schritt zu gehen. Polen hat es geschafft, ist 2008 und 2009 dazugekommen und hat es geschafft, 2 Satelliten finanziert zu bekommen von ihrem Wissenschaftsministerium gleich vom Fleck weg. Und dann sind noch die Kanadier dazugekommen, die eigentlich von Anfang an das Interesse hatten, aber lang gebraucht haben, bis sie es wirklich finanzieren konnten. 6 Satelliten werden wahrscheinlich dann zusammen diese Mission bestreiten bis spätestens 2013, dann sind dann alle 6 hoffentlich in Betrieb. Es gibt eine Website, da gibt es jede Menge Informationen und ich möchte darauf hinweisen, dass auf dieser Website unter anderem etwas ist, das recht beliebt ist, das hat sich herausgestellt, ein Ausschneidemodell, ein kleines 5 cm, weil wenn man es 20x20 macht, braucht man quasi Kartone zum Stabilisieren, aber 5x5 cm, das ist lässig, das kann man gut ausschneiden, schnell zusammenpicken und man hat irgendwie das Gefühl, man hat das in der Hand, dass irgendwie das repräsentiert, was diese breiten Nanosatelliten sind. Und jetzt fällt dir mal mein Mund.
Vielen Dank. Ja, dann fangen wir gleich an mit der Frage, die Sie schon angedeutet haben, und zwar, ja, was kostet das jetzt?
Was kostet das jetzt? Die Antwort ist deswegen nicht so einfach, weil der Preis der einzelnen Satelliten auch variabel war über Zeiträume. Der erste Satellit, der bestellt wurde, ja, der erste Satellit, der als Breitsatellit bestellt wurde, war Unibreit. Mein Chef an der Universität Wien, Institut für Astronomie, Professor Weiß, wer ihn kennt vielleicht, hat die Idee gehabt, einen speziellen Investitionsfonds der Universität Wien, der eben 2006, glaube ich, aufgelegt wurde, anzuzapfen und zu sagen, okay, wir kaufen uns einen Satelliten. Wie viel kostet der? Und der hat den damaligen Chef dieser Torontoner Forschungsinstituts, Entwicklungsinstituts angerufen und gesagt, was kostet so ein Breit, wenn ich ihn jetzt kaufe mit Stab? Und die Antwort war 650.000 Euro. Und boah, das haben wir, machen wir. Dieser Preis ist super, ja, also ein toller Preis, weil er auch den Staat beinhaltet und fixwertig so geliefert, so ohne wirklich große Sachen wie Joint Ventures machen und schauen, dass österreichische Industrie dabei ist und so. Wirklich, also 650.000 Euro Satellit, super Hammer. Das ist nur deswegen passiert, weil das Institut damals dort so in einer Krise war, dass das da sozusagen ein lebensnotwendiger Auftrag war. Die mussten einen Satelliten verkaufen. Das ist eine Non-Profit-Organisation dort. Aber die hatte einfach keinen Auftrag mehr. Sie haben junge Studenten, die Nanosatellitentechnologie entwickelt und sind in ein Loch gefallen, sozusagen ein Auftragsloch gefallen. Und mein Chef ist dorthin gekommen zur richtigen Zeit und gesagt, okay, ja, wir machen es. Das ist sicher ein Verlust, aber vielleicht schaffen wir es mit der nachträglichen Entwicklung und Regeneration dieses Programms oder einer Initiierung dieses Programms wirklich drauf zu kommen. Der nächste Satellit, der bestellt wurde, ist Breit Austria, ein Jahr später. Und der hat schon das Doppelte gekostet. Aus guten Gründen. Und es war immer noch relativ knapp kalkuliert. Die zwei polnischen Satelliten, die auch von dort bestellt wurden, haben pro Stück 2,5 Millionen gekostet. Und jetzt, die zwei kanadischen weiß ich nicht genau. Aber natürlich, also es pendelt sich so zwischen an. Ich würde sagen, jetzt, wenn man hingehen würde und sagen, zwei Breitsatelliten, ich hätte noch gern 2,5 Millionen, glaube ich, ist man dabei. Vielleicht sogar mit einer Startoption. Kommt davon, wie man sieht.
Was ich jetzt nicht ganz verstehe, ist, es hat ja gerade beim TUCSAT hat es ja geheißen, dass das ja für den Graz entwickelt worden ist. Ja. Wie passt das jetzt damit zusammen, dass die bestellt worden sind? Das klingt so noch sehr
naja, zu der Stange. Naja, also der TUCSAT ist wirklich sozusagen eine gemeinsame Entwicklung zwischen TU Graz und dem Institut für Aerospace Studies, also um das einmal auszusprechen. UTIAS SFL heißt die Organisation, die Nanosatellitentechnologie entwickelt hat. Und dieses Institut, wie gesagt, eine Non-Profit-Organisation mit vielen jungen, ambitionierten Studenten, haben zwei Programme, die sie anbieten. Man kann hinkommen und sagen, unter den Voraussetzungen, und das muss, wenn ein Satellit das können soll, überlegen wir uns was, machen ein Design und dann liefern wir ihnen den. Oder man geht hin, so wie es auf der TU Graz als Kooperation angeworben wurde und wie es auch in Polen angeordnet wurde, man bestellt die Subsysteme und geht her und lernt im Wesentlichen die Technologie. Das heißt, es ist sozusagen eine Technologieübertragung mit Input. Also die Tests, die ganzen gesamten Testprogramme sind in Graz durchgeführt worden. Es sind letztlich Designverifikationen gemacht und es sind Designoptimierungen vorgenommen worden. Das heißt, die Technologie, ja, ist dort entstanden. Es war Kerntechnologie und ist letztlich weitergegeben worden. Ja? Das ist auch deswegen möglich, obwohl es natürlich auch für die dortige Organisation ein bisschen schwierig ist, weil sie eben ein Non-Profit-Organisation ist. Denen geht es nicht darum, Geld an sich gewinnmäßig zu machen mit dieser Technologie, sondern es geht darum, diese Sache zu entwickeln, für gute Anwendungszwecke, die Technologie auch weitergeben, ohne dass sie sich natürlich selbst sozusagen, ich meine, sie bauen sich selber ihre Konkurrenz auf. Die nächsten Entwicklungen in Polen oder auf der TU Graz werden wahrscheinlich vor allem Eigensysteme sein. Beziehungsweise, es gibt ja sehr viele Hybrid-Sachen, also ein Pointing-System, wie jetzt für dieses, das wirklich das, eines der wesentlichsten ist für diese Nanosatelliten. Das wird vielleicht immer gekauft werden müssen oder eine Zeit lang gekauft werden müssen von Toronto, obwohl man um das herum einen anderen Nanosatelliten entwickelt, für andere Anwendungen. Das heißt, da ist es halt wirklich eine Technologietransfer, Kooperation. Aber es gibt auch die andere Variante, bestellen.
Und die Teamgrößen, von was muss man da ausgehen? Wie viele Leute arbeiten an sowas mit?
Breit, die gesamten Leute, die mit der Breitentwicklung zu tun haben, es ist ein bisschen schwierig. Ich habe nicht den kompletten Überblick, was in Toronto an sozusagen Manpower vorhanden ist. Aber alles in allem sind es zwei Handvoll, also 10 Personen, die wirklich intensiv, substanziell über längere Zeiträume mit dieser Entwicklung zu tun haben. Also Kleinstgruppen. Ja. Es ist zum Beispiel ganz leicht, also ganz effizient, wenn man so kleine Gruppen hat, lokal zusammenarbeitet und was entwickeln lässt. Es ist auch zum Beispiel sehr wohl eine Herausforderung, diese Technologie, die ja darauf beruht, dass man es schnell macht, dass man es unkonventionell macht, dass man es billig macht. Das heißt, wenig Dokumentation, wenig Komitees, wenig formale Entscheidungsebenen. Ja. Diese Sachen sind auf der einen Seite sehr hilfreich, wenn man ja sehr schnell zum Ziel kommen will, auf der anderen Seite, wenn man diese Technologie zum Beispiel transferieren möchte, zum Beispiel nach Graz, kommt man natürlich relativ schnell in die Schere. Gibt es die Dokumentation überhaupt in dem Umfang, dass ich das so erlernen kann und so weiter und so fort. Das muss man bedenken. Kleingruppen, ja, aber es hat alles seine Vor- und Nachteile.
Also ich weiß, dass Amateure immer recht begeistert sind, wenn sie veränderlichen Daten bekommen und ähnliches. Ja. Werden diese Daten veröffentlicht, die entstehen im Zuge von Bright?
Natürlich, also die Daten, die generelle Datenverteilungspolitik wird so sein, dass es gibt wissenschaftliche Gruppen, die Interesse bezeugt haben, über 40, und zwar nicht nur von den Ländern, die Satelliten sozusagen finanziert haben. Es gibt ein Wissenschaftskonsortium, das sozusagen die Entscheidungen trifft und das Ganze verwaltet. Das heißt BEST, Bright Executive Science Team. Das sind 12 Mitglieder. Im Moment, und zwar 4 Polen, 4 aus Österreich und 4 aus Kanada. Die entscheiden, die haben eine Ausschreibung gemacht vor Jahren und gesagt, wer da ist, das sind die sozusagen die Möglichkeiten, die man mit Bright machen kann. Bitte schickt uns, liebe Kollegen weltweit, schickt uns eure Ideen, was ihr mit den Satelliten beobachten wollen würdet, wenn ihr könntet. Und wir haben jede Menge Proposals gekriegt, aus der ganzen Welt verteilt. Und diese Proposals sind dann sozusagen bewertet worden. Und diese Proposals, aufgrund dieser Proposals, wird dann hergegangen und sagen, okay, diese Leute wollen Daten von diesen Sternen haben. Und die werden diese Daten als erstes bekommen, haben dann ungefähr ein halbes Jahr Zeit, das auszuwerten, und müssen dann sozusagen berichten, ob diese Auswertung wirklich auch einen Fortschritt zeigt. Wenn ja, dann wartet man noch ein halbes Jahr, bis sie das publizieren, und ab dem Zeitpunkt, wo die Daten ungefähr ein Jahr oder vielleicht anderthalb Jahre alt sind, werden sie sowieso der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Und wir planen, was auch schon sehr erfolgreich war, bei einem ähnlichen Projekt, das MOST heißt, mit dem ich noch immer irgendwie verbandelt und involviert bin. Das ist auch ein kleiner Weltraumteleskop, etwas größer, Mikrosatellit. Da haben wir Ausschreibungen gemacht für Amateure in Österreich und in Kanada. Und jetzt haben wir österreichische Amateurastronomen, einige davon, an Daten bekommen. Und wir haben auch natürlich mit den österreichischen Breits vor, letztlich ab einem gewissen Zeitpunkt, wo wir wissen, wie das funktioniert, wie die Voraussetzungen sind, eine Ausschreibung zu machen. Schulen, Amateur-Communities, natürlich. Ja. Ich meine, das Wichtigste bei der ganzen Sache ist ja nicht, dass die Daten unter Verschluss für irgendwelche selektiven Leute zur Verfügung stehen, nur, sondern es ist wichtig, dass das verteilt wird. Möglichst an junge Menschen, möglichst an ambitionierte Leute, die Ideen haben, wie man diese Daten innovativ auch auswertet. Man kann ja viel lernen aus. Ja, offen, natürlich.
Da hinten noch mal eine Frage.
Sie haben jetzt von Orbit gesprochen, dass der zugewiesen wurde mit dem ewig langen Namen, den man natürlich nicht gemerkt hat. Mich würde interessieren, wer ist da dahinter, wer weist denn zu, wer koordiniert das, bei wem beantragt man sowas?
Ja, das ist eine der schwierigsten und komplexesten Sachen, wenn es um Nanosatelliten geht. Nanosatelliten sind klein, vom Gewicht her klein, das heißt, es wird keine Rakete starten oder es wird kein Nanosatellitenbetreiber oder Finanzier sich eine Rakete für den Nanosatelliten leisten können. So, von wegen, ich habe einen Nanosatelliten, ich will starten und die kaufe eine Rakete dazu und den Start, das geht nicht. Das heißt, man muss mitfliegen, man fliegt irgendwo mit. Das heißt, man schaut sich um, welche Raketenstarts es geben wird in einem gewissen Zeitraum. Nummer eins. Nummer zwei ist, welche dieser Raketen überhaupt und deren Organisationen, Staatorganisationen und sonstige und Kunden, die da haben, überhaupt bereit sind, andere Satelliten mitzunehmen. Es ist immer ein bisschen Risiko dabei. Das heißt, man muss sich umschauen, gibt es Raketenstarts zur Verfügung? Fährt irgendwer wohin? Und es ist wirklich ein bisschen wie Autostoppen, aber mit Zahlen. Also in Südamerika kann ich mich erinnern, war einmal, ja genau, es ist so ein kombiniertes Taxi, dass man einsteigt, man zahlt ein bisschen, aber man kommt nicht vielleicht genau dorthin, wo man will, aber man kommt irgendwo hin. Und das ist wirklich ein Problem, das ist ein großes Problem. Nanosatelliten sind relativ schnell, je nachdem, was die Voraussetzungen und die Anforderungen sind, relativ schnell gebaut. Und dann steht man da und sagt, super, jetzt habe ich da was, ich habe es getestet, macht Piep, Piep und ganz toll. Und wie komme ich in den Orbit? Und es ist eine Verhandlungsgeschichte, es ist eine Geldsache. Ich habe vergessen, was der Kilo, das klingt da vom Betreiber, vom Launcher ab, was der Kilo, es geht per Kilo irgendwie. Ja, zum Beispiel. Tendenz steigend, eh klar, immer steigend. Das heißt, man hat wenig Licht. Das heißt, man hat zwar für das Projekt an sich ist das nicht wenig Geld, weil man ja nur 1,5-2 Millionen, wenn man da 300.000 Euro oder so für einen Launch bezahlt, ist ein substanzieller Anteil von dem Gesamtbudget. Aber man muss sich anbiedern, man muss schauen, es gibt Leute, die sich darum kümmern, diese Mit-Launch-Gelegenheiten aufzustellen, also so richtige Broker, die das machen, ja, wer macht wo, wie. Und dann muss man hoffen, dass das Ganze in irgendeinem Zeitraum abläuft, mit dem man auch programmtechnisch leben kann. Zum Beispiel, und das kann ich ganz offen sagen, wir haben einen Startvertrag unterschrieben, irgendwann einmal, also vor 2 Jahren, ich glaube, da warst du noch bei dabei, für Juni oder für zweites Quartal 2011 mit Israel um einen gewissen Preis. Und ja, der ist vorbei und wir sind immer noch mit den Satelliten unten. Das heißt, es hat sich da was verzögert und wir warten immer noch, bis wir den Launch kriegen. Wir werden mit, ich glaube, mindestens 8 anderen Satelliten starten. Einige davon sind wesentlich größer, das sind sogenannte primären Payloads. Die haben natürlich mitunter das Sagen. Und ja, das ist eine schwierige Sache. Wir sollten eigentlich schon starten. Das heißt, ich lebe jetzt von Operativen, also vom Betriebsbudget, das vor einiger Zeit genehmigt wurde. Das heißt, ich lebe jetzt von dem Geld, für das ich eigentlich wo sitzen soll und die Daten auswerten soll von den Satelliten. Da sich der Start verzögert, sagen wir um ein Jahr, heißt das noch lange nicht, schon gar nicht in Österreich, dass dieses eine Jahr später angehängt wird im Betrieb. Man kann, wenn alles funktioniert, wieder einen Antrag stellen und hoffen, dass man mit dem durchkommt. Aber im Endeffekt hat man dieses Problem. Man hat eine stehende Armee, kann ich nicht sagen, aber ein paar Leute, die halt umstehen sozusagen, weil wir ja eine kleine Gruppe sind, die darauf warten, dass sie eigentlich das machen können, für das sie jetzt bezahlt werden. Und dann, wenn es eigentlich losgeht, geht relativ schnell das Geld aus, weil man hat ja warten müssen. Also solche Problematiken geben sich mit Nanosatelliten sehr, 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 sehr häufig.
Aber diese Park, wenn ich ganz kurz fragen darf noch, dann haben wir dort eine Frage. Die sozusagen der Orbit, den man bekommt, wer weist einem den zu? Da muss man ja wahrscheinlich sich mit irgendwem koordinieren, aber wer macht das eigentlich?
Es gibt eine Liste von Orbits, die Launch-Organisationen, ja, wie ISRO oder die ESA oder ja, alle möglichen russischen Konsortien, die haben ein Programm, die haben sozusagen eine Vorschau. Es gibt eine Vorschau. Da gibt es konkrete Da gibt es einen konkreten Zeitplan. Das gibt es dort nur so, ja, erst ein halbes Jahr dort und da ungefähr in den Orbit, ungefähr mit den Voraussetzungen, ungefähr für den Preis. Und da schaut man sich das an. Wir hatten was zu bieten. Und dann wenn man mit diesen Orbits leben kann, ja, und diese Orbits werden bestimmt von primären Payloads, die halt andere Ziele verfolgen, Erdbeobachtungen, Kommunikation, was auch immer. Damit hat man eigentlich nichts zu tun. Oft weiß man das gar nicht. Man weiß nur, okay, es ist geplant, dass diese und jene Organisation in 2012 3 Starts vorsieht mit diesen ungefähren Orbitparametern. Und dann kann man sich überlegen, einer davon, das könnte für uns passen, quasi, wir melden uns, bitte lasst uns mitfahren. Und dann schaut man, ob das vereinbar ist oder ob das, ja, ob das verhandelt, wie ausverhandelt werden kann.
Wir haben hier vorne eine Frage. Bitte.
Mich würde vor allem interessieren, wie wird der Satellit ausgerichtet in der Ausstoßphase und dann nachher im Betrieb? Rotiert ja um die Erde immer in derselben Achslage, nehme ich an, wenn er mal eingerichtet ist.
Na, die Achslage, also es kann, wir haben völlige Kontrolle über den Satelliten, ich meine, über die Satellitenbahn haben wir keine Kontrolle. Der Satellit wird von der obersten Stufe der Rakete ausgesetzt in der Richtung und mit der Geschwindigkeit, die uns den Orbit, diesen Orbit ermöglicht, nämlich diesen sonnensynchronen Dawn-Dusk-Orbit. Da gibt es eine konkrete Höhe und eine konkrete Neigung. Und dieses muss sozusagen vom Raketen, also vom Launcher, mir fällt kein besseres Wort ein, sozusagen, das wird dorthin gebracht und dann wird ausgelöst. Das heißt, man wird von der Rakete abgestoßen, genau mit diesem, in dem Vektor, mit der Geschwindigkeit. Und wenn man das erreicht hat, dann hat man mal eine stabile, wenn man sich eine stabile Bahn aussucht, und wir haben einen zirkularen Orbit, der uns normalerweise zumindest über Jahrzehnte dort oben halten wird. Das ist dann wieder eine andere Geschichte, wie wir wieder rüberkommen, ob wir nicht Schrott bleiben für lang. Aber wenn man, also in der, die Bahn ist stabil. Und dann innerhalb dieser Bahn haben wir, kann der Satellit und wird nach dem, der wird mit einer Feder sozusagen abgestoßen. Aus dieser Enclosure, aus dieser Struktur, die ihn an den Rakete hält. Ne? Und ab dem Zeitpunkt taumelt er. Ja? Hat eine relativ unkontrollierte Bewegung. Aber diese lässt sich dann mit gewissen Systemen, und Magnetotorkas ist das erste, man kann sozusagen das lokale Magnetfeld, und man kann sich gegen das lokale Magnetfeld eine Kraft ausüben. Mit sogenannten Magnetotorkern. Ja? Das sind so Spulen, die im Satelliten in drei Achsen eingebaut sind, da kann man schon mal versuchen, diese inertiale, unkontrollierte Bewegung in eine kontrolliertere, reduziertere Bewegung sozusagen umzuleiten. Das heißt, man von so geht es dann halt irgendwie auf so und irgendwie in die Richtung. Und dann gibt es andere Sensoren, wie Sonnensensoren und letztlich die Miniaturkreisel. Wir haben Gyroscopes, also Reaktionsräder, Mini-Reaktionsräder im Satelliten drin. Das ist wirklich eines dieser komplexen oder Technologiesysteme, die für uns sehr wichtig sind. Und mit diesen können wir Kraft auf diesen Würfel ausüben, sodass wir ihn überall in 360 Grad hinbewegen können. Wir können überall hinschauen.
Das heißt, er hält sich also an der Torsionskraft des Kreisels?
Ja. Und zwar in drei Achsen, also wir können das wirklich genau, stimmt nur begrenzt natürlich, weil um den wirklich genau ausrichten zu können, müssen wir ein gewisses Sternfeld sozusagen beobachten können. Wenn ein gewisses Sternfeld nicht mehr im Blickfeld ist, dann müssen wir ein anderes Sternfeld sozusagen anfahren, um wieder in eine stabile Lage zu kommen. Das ist der Star-Tracker, der braucht ja Sterne sozusagen als Input-Signal. Das heißt, typischerweise, wie wir beobachten werden, wir haben 100 Minuten zur Verfügung in einem Orbit, wir werden ein Feld anfahren für 40, 50 Minuten messen und dann wird das Feld hinter der Erde verschwinden und dann werden wir ein anderes Feld anfahren, das sichtbar ist in dem sozusagen verbleibenden Teil des Orbits. Also zwei, drei Felder pro Orbit werden wir messen können und das über Monate hinaus. Ja. Nein, das hängt ganz. Die werden nicht alle gleichzeitig rausgeschoben. Erstens einmal gibt es ja verschiedene, die können in verschiedene Orbit. Ja, die können in verschiedene Bahnen eingesetzt werden. Und auch die natürlich in die gleiche Bahn eingesetzt werden, wenn schon versucht, da gibt es einen zeitlichen Abstand zu halten, weil eine Kollision, das Risiko ist da. Und es ist ja witzig, wir werden ja. Die zwei österreichischen Satelliten werden zugleich gestartet. Also nicht ganz gleich, aber sozusagen, die werden initial ein relativ nahe Verhältnis haben. Aber es wird eine residuelle Driftgeschwindigkeit geben und die wird diese auseinanderbringen. Soweit sogar in einer, genau, wie lange weiß ich nicht, wie lange das dauern wird, das kann ich nicht sagen, aber bis zur Opposition und das wird uns wieder zusammenbringen. Das ist aber nicht so wichtig. Es ist nicht so wichtig für uns, dass wir Informationen fliegen. Das möchte ich dazu sagen. Die 6 Satelliten, die anderen Satelliten werden nicht den gleichen Orbit haben, nicht die gleiche Höhe und wahrscheinlich auch nicht einmal die gleiche Ausrichtung.
So, war eine Frage.
Ja, ich habe eine Frage zur Datenmenge. Sie haben erwähnt, dass die 2 Megabyte pro Tag zur Verfügung stehen. Wie viel Logik passiert da? Also wie viel Datenauswertung wird da eigentlich schon im Satelliten gemacht?
Ja, wie gesagt, es gibt ein relativ großes Feld, 24 Grad, wo nur einige, sagen wir mal, ein Dutzend wirklich heller Sterne sozusagen wirklich zu finden sind. Das heißt, man hat super 11 Megapixel, also 11 Millionen Pixel zur Verfügung, von denen man effektiv nur ein paar Tausend auslesen muss. Ja, ein paar Zehntausend, sagen wir so. Und diese, man weiß, welche man auslesen muss, um sozusagen das Signal von diesen Sternen zu finden. Man wählt das aus, man nennt das Raster oder Region of Interest oder Immerschätz oder wie auch immer. Das heißt, man wählt sich aus diese ganz kleinen Bereiche auf dem Detektor, die wirklich Sternsignal und Hintergrund auch noch beinhalten. Und die sozusagen liest man aus, man nimmt da volle Aufnahme, steckt sie in einen Buffer, man wählt nur das aus, was man wirklich braucht, der Rest wird sofort sozusagen vergessen und es wird ja einmal pro Minute eine Aufnahme gemacht. Das heißt, man muss ja relativ schnell diese Kette in Bewegung halten können. Das heißt, es wären nur ein paar Kilobytes pro pro 20 Megabyte Vollbild wirklich weiterverarbeitet. Und das wird an Bord gemacht, ist aber nicht sehr schwer. Wenn man weiß, wo die Sachen sind, braucht man nur sagen, okay, von der Reihe bis zu der Kolumne, da bis da, den Rest wegschmeißen.
So, haben wir noch eine Frage?
Ich war relativ überrascht, wie Sie gesagt haben, dass da ein ganz normaler, käuflicher CCD-Chip verwendet wird. Was mich besonders überrascht hat, ist, dass der so eine hohe Auflösung schafft, dass sie 10 hoch minus 5 Genauigkeit, oder haben Sie irgendwelche Tricks abverlangt?
Ehrlich gesagt, nein, nicht wirklich. Also, um Ihre Frage zu beantworten, möchte ich noch vielleicht eine Spur tiefer gehen. Das ist eine Sache, die ich gerne vermitteln möchte. Nanosatellitentechnologie ist in der Regel off-the-shelf-Technologie. Das heißt, was man wirklich zu kaufen kriegt, das irgendeine Robustheit vielleicht suggeriert, unter anderem Komponenten, die in der Fahrzeugindustrie zum Beispiel verwendet werden, sind mittlerweile sehr beliebt bei Nanosatellitenbauern, ja, verwendet man. In dem Fall war es so, wir haben uns ein CCD gesucht, das ohne Kühlung einen sehr geringen Dunkelstromanteil hat, und das hat es auch bei ungefähr 20 Grad. Interessanterweise wird die Betriebstemperatur von der CCD-Kamera im Weltraum nicht bei minus 100 irgendwas liegen, sondern weil die Sonne scheint uns an und wir haben kein Kühlsystem, das wird so schwanken zwischen 0 und plus 30 Grad. Und in dem Temperaturbereich hat dieser Kodak CCD-Chip, der glaube ich 2000 Euro kostet pro Stück oder so, mit guter Qualität hervorragende Werte. Und das Auslöserauschen ist nicht insignifikant, aber ist in Grenzen. Wir haben mit diesen hellen Sternen sehr viel Signal. Das heißt, wir haben ganz systematisch, ganz grundlegend ein Hochsignal zur Rauschverhältnismessung bei allen hellen Sternen und von vielen, vielen Pixeln. Das heißt, das Sternlicht wird ja aufgeteilt auf bis zu 100 Pixel. Ja? Und das heißt, wir haben eigentlich 100 Detektoren. Ja? Und wir müssen eigentlich, das wirklich Wesentliche ist, müssen schauen, dass dieses Licht von dem Stern möglichst auf die gleichen Pixel fällt. Deswegen die Ausrichtung so wichtig. Das ist der größte Störfaktor, der uns sozusagen davon abhalten könnte, diese Präzision zu erreichen, ist, dass wir über diesen Chip hin und her wandern und sozusagen wie bei einer Waschrumpel irgendwie die Sache verschmieren.
Also es werden sozusagen diese Pixel kalibriert.
Ja.
Und dann,
so sehr es geht, ja.
Ja. Aber was mich noch überrascht ist, ich meine, sie hat ja sicher einen digitalen Ausgang. Ja. Dass er das analog schafft, bezweifle ich nicht, aber dass der so viele Bits liefert, dass man auf diese hohe Genauigkeit
kommt. Auf diese hohe Genauigkeit kommt man nicht bei einer Messung. Auf diese hohe Genauigkeit kommt man über einen langen Zeitraum. Das heißt, wenn man sozusagen eine Frequenzanalyse macht von Messwerten über, von N Messwerten, und N ist eine große Zahl, dann kommt man auf diese Hundertstel und Tausendstel Prozentanteil.
Es ist pro, also es ist nicht eine Messung.
Nein, keine Chance. Okay. Es tut mir leid, wenn das Ihre Frage ist. Nein, es ist keine Möglichkeit. Es gibt, es ist nicht, also ich kenne keine Möglichkeit und auch nicht von den großen Teleskopen, die im Weltraum rumschwirren, wo man hergehen kann und das Signal zu Rauschverhältnis von einer Messung innerhalb von ein paar Sekunden von, weiß nicht, 20, 30, 50.000 zu rennen. Das Rauschniveau senkt sich ab mit der Anzahl der Messwerte, die man aufnimmt. Und sagen wir mal über einen Monat, ja, wenn man einen Monat sehr hochpräzise Messungen macht von einem sehr hellen Stern mit gutem Signal, dann kommt man auf diese 10 ppm Rauschniveau. Sagen wir mal bei einem Frequenzbereich von ein paar Cycles pro Tag.
Okay, danke.
Dann noch eine Frage, bitte.
Die anderen Nationen, die anderen vier Nanosatelliten, messen die im selben Frequenzbereich, also im roten und im blauen, und genau. Haben die dieselbe Fragestellung?
Die haben dieselbe Fragestellung. Es gibt ja viele helle Sterne. Wir können nur 24 Grad Feld beobachten, zum Beispiel Orion, aber es gibt ja nicht nur den Orion. Das heißt, es gibt ja noch viel mehr Objekte, noch viel mehr Felder am Himmel, die wir beobachten können. Deswegen ist das nicht wirklich eine Redundanz, sondern das ist wirklich eine Erweiterung. Ja, und das ist uns auch ganz wichtig, sogar die Filter, ja, sind von der gleichen, vom gleichen Patch, also sozusagen von der gleichen, Charge. Genau. Also wir haben von der gleichen Charge, genau. Wir haben geschaut, dass wir genug Filter kaufen, dass wir mehrere Satelliten mit Filtern, die von der gleichen Produktionsserie kommen, bestücken können. Und das haben wir auch geschafft. Also Rot und Blau sind die Instrumente und die Fragestellung ist die gleiche. Wir werden einfach nur mehr Sterne analysieren können. Das ist wichtig, weil Sterne gibt es in jedem Feld verschiedenste, aber es gibt nie alle, die man wirklich untersuchen möchte, auch von der vom Charakter, von der Charakteristik her. Im gewissen Feld gibt es ja junge und heiße Sterne, oft also sozusagen dominant in der Häufigkeit. Und dann gibt es wieder Felder, wo es viel mehr entwickelte Sterne gibt, rote Riesen, aufgrund anderer struktureller Geschichten in unserer Umgebung.
Und was glauben Sie, wie lange die Lebensdauer der Satelliten sein wird, beziehungsweise welche Messdauer haben Sie projektiert? Wie lange wollen Sie
die Signale auswerten? Nanosatelliten generell haben eine Sache ganz wichtig, die Requirements, also die sozusagen die zwingenden Funktionsgarantien sind sehr, sehr relaxed. Also die sind eher minimal gehalten. Wir erwarten uns, oder soll ich sagen, sind diese Nanosatelliten für einen Betrieb von einem Jahr Minimum entwickelt worden. Allerdings zeigt sich, und da gibt es wirklich schon einige Erfahrungswerte, wenn nicht irgendwas Katastrophales passiert und das System mal anfängt halbwegs gut zu funktionieren, es locker 10 Jahre werden könnten. Das wirkliche Verbrauchselement da oben, also die Sache, die wirklich den Betrieb auf Dauer letztlich einschränken oder verhindern könnte, ist die Abnutzung der Solarzellen. Wir brauchen ein paar Watt Energie, wir haben sicher doppelt so viel zur Verfügung am Anfang als nötig, und durch die Einstrahlung gibt's eine Effizienzverringerung der Solarzellen über Zeiträume. Und es kann sein, dass man in 5, 6, 7 Jahren, wenn sonst nichts Katastrophales passiert, einfach ein Problem haben, genug Energie zu haben, um zum Beispiel alle Minute eine Messung zu haben. Vielleicht müssen wir dann das Ganze erweitern auf alle 10 Minuten eine Messung. Aber man kann sich durchwegs erwarten, dass solche Geräte 4 bis 8 Jahre funktionieren, würde ich sagen. Ich bin selbst in einem Projekt dabei, das für 1 oder 2 Jahre ausgerichtet war und jetzt schon im 9. Jahr ist und immer noch tolle Daten liefert. Mit der gleichen Technologie. Also ungeprüfte, not space qualified Items. Das Schöne an der Nanosatellitentechnologie ist es, wenn man dann letztlich ein System im Weltraum hat, prüft man es ja automatisch. Und man kann sich weiter diese Elemente einkaufen, die gar nicht so teuer sind, aber was denn funktionieren im Weltraum. Und die Leute in Toronto, diese Gruppe in Toronto, UTS, SFL, die haben schon einige mittlerweile Satelliten gestartet und operieren sie im Weltraum über Jahre hinweg, die viele unserer Subsysteme beinhalten. Also der Housekeeping-Computer, einige dieser Lageregelungssysteme, nicht das volle, Solarzellen sind schon im Weltraum mehrere Jahre und funktionieren ganz gut. Es gibt uns natürlich ein gutes Gefühl, was das Risiko oder unsere Erwartung, was das Risiko betrifft.
Mich würde nur kurz interessieren, seit wann es das BRITE-Projekt gibt. Wie lange arbeiten Sie schon dran?
Ich selbst bin erst 2007 wirklich zum BRITE-Projekt dazugestoßen. Das BRITE-Projekt, also wie gesagt, die erste Idee dafür gab es 2004 in Kanada, ein Konzept sozusagen von einem Mikrosatelliten, das Projekt, das heißt MOST, in dem war ich beschäftigt, bin immer noch beschäftigt, teilweise damit. Das ist ein 15 cm Teleskop und der Satellit ist so groß wie ein Koffer und hat 50 Kilo, also auch schon eine Reduktion von sozusagen. Und ein Mitglied des Wissenschaftsteams von diesem MOST-Projekt, Kanadier mit polnischen Wurzeln, hatte die Idee, vielleicht noch kleiner zu gehen, noch eine kleinere Version, aber trotzdem für die Wissenschaft noch sehr relevant, das Instrumentarium zu entwickeln. Und ist zu den Leuten gegangen und hat gemeint, naja, vielleicht können wir was machen, das so 20 mal 20 ist und unter 10 Kilo und trotzdem sinnvolles Instrumentarium. Und diese Idee gab es 2004, 2005 in Kanada. Und 2005 hat dann mein Chef in Wien, Professor Weiß, davon erfahren und hat es geschafft, das Geld aufzustellen. Und dann ein Jahr später ist... Ja. Wobei das Interessante ist, die TU Graz, das IKS und TU Graz wollten Nanosatellitentechnologie entwickeln lernen. Ne? Und haben Partner, sind zu einem Partner, zu dem gleichen Partner gekommen, der uns ein kleines Weltraumteleskop in einen Nanosatelliten baut. Und da das Ziel dieser Gruppe dort war, die Technologie zu lernen, aber nicht notwendigerweise ein spezielles Instrumentarium zumindest gleich so im Kopf zu haben, haben gesagt, warum macht es nicht einen zweiten, allerdings eben im Haus hauptsächlich entwickelt oder mitentwickelt. Und das war die, und Breit Austria ist ja sozusagen der offiziellere österreichische Satellit. Weil Breit Austria ist von der FFG über das Bundesministerium finanziert und ist sozusagen der erste österreichische Satellit. Unibreit wiederum ist mehr so eine Sache, pfarr, da war Geld da, das könnte man anzapfen und hat benutzt und das ist auch der erste österreichische Satellit. Der goldene Schnitt oder der wichtige Entscheidung war, dass man irgendwann gesagt hat, wir starten die beiden zugleich, weil irgendeine dieser Organisationen, wenn das nicht der Fall wäre, wäre dann irgendwo auf den Schlips getreten. Ja, weil und so starten wir gemeinsam, es gibt zwei erste österreichische Satelliten, die sehr baugleich sind, aber unterschiedlich entwickelt wurden. Und letztlich ist das Betriebsgeld oder sozusagen oder die Infrastruktur, die diese Satelliten in Österreich zu betreiben, über die TU Graz und der FFG finanziert und nicht über die Uni Wien. Die Uni Wien hat kein Budget, kein substanzielles Budget für einen Betrieb des Unibreit-Satelliten unabhängig von Breit Austria. Also es gab dann diese Verzahnung. Und das ist eine tolle Sache. Ich meine, wir haben viel voneinander gelernt, also die Entwicklung dieser Satelliten, dieser beiden Satelliten und
muss das Mikrofon nehmen?
Auch, dass die Studenten eben das mitentwickeln und auch die Hardware zum Teil bauen. Also bei uns ist die ganze Elektronik, weil Schwerpunkt bei unserem Institut war die Kommunikation und der Bau von weltraumtauglicher Elektronik über Jahrzehnte schon. Da war das Know-how da. Die Subsysteme, da musste man eben das Know-how zukaufen, weil, wie gesagt, Satellit hat in Österreich noch keiner gebaut. Aber das haben eben Studenten und mehrere Generationen von Studenten, weil man weiß, Studierende sind nur eine gewisse Zeit vorhanden. Jetzt haben wir die Projektlaufzeit schon von 5 Jahren. Schwierig, die zu halten. Also die am Anfang mitentwickelt haben, die sind schon längst Absolventen. Aber vorwiegend war das Geld dafür da, dass man eben mit dem Stammpersonal, das das Know-how über Jahrzehnte erworben sich hat, also Studierende anleitet und sie dabei unterstützt bei der Eigenentwicklung und bei der Simulation und so weiter.
Drüben haben wir noch eine Frage, bitte.
sind die Solarzellen eigentlich die einzige Energiequelle in diesem Satelliten?
Sind die einzige Energiequelle und sollten mehr als genügend sein. Es sind auf jeder Seite des Satelliten Solarzellen zu finden. Das heißt, es gibt keinen sogenannten Todesmodus, wo, wenn der Satellit irgendwie komisch konfiguriert ist, dann nicht mehr reagieren kann. Das ist eine wesentliche Sache. Ja, alles, was sozusagen an Fläche zur Verfügung stand, wurde oder ist mit Solarzellen bestückt. Ich weiß nicht ganz genau, was die maximale Power-Output ist, ungefähr 10 Watt, glaube ich. Und gebraucht wird in der Spitze in der Regel 4 bis 5 Watt maximal. Und deswegen ist da noch ein Buffer vorhanden, auch wenn die Solarzellen degradieren über einen gewissen Zeitraum. Das Schöne an diesem polaren Orbit, den wir haben, diesem Dawn-Dusk-Orbit, ist, dass man, dass der Satellit immer von der Sonne angestrahlt wird, mit Ausnahmen. Es gibt, wenn man sich genau überlegt und wenn man sich genau auskennt, auch für solche polaren Orbits eine sogenannte Eclipse-Phase, je nachdem, wie dieser Orbit orientiert ist. Das heißt, es gibt ein paar Monate pro Jahr, wo dieser Satellit bezogen auf die Sonne in den Erdschatten einfliegt und ein paar Minuten in dem Erdschatten ist und sozusagen keine Energie direkt hat. Aber dafür gibt es Batterien, ja? Also Akkumulatoren, die letztlich die Energie speichern und dann weitergeben, wenn nicht, beziehungsweise es gibt sowieso eine Aufarbeitung der Leistung, das elektrische System ordentlich zu befüttern mit den verschiedensten Spannungen und Strömen. Aber es ist das Einzige, ja. Was leistet?
Ich hätte eine Frage, weil Sie gesagt haben, dass da eben keine nicht weltraumgeprüfte Komponenten, die verbaut werden. Ich meine, ist das, wie hoch ist die Gefahr, dass da man hört, dass irgendwelche Teilchen da durchschießen und dann fallen Bits um?
Naja, es ist die Gefahr besteht natürlich und das ist eine Sache, die man in zweierlei Hinsicht begegnen kann. Man kann bei sehr kritischen Komponenten, also wo sehr wesentliche Funktionen ausgeführt werden, ja, kann man hergehen und man kann die Detektoren bestrahlen, ja, in Strahlungsquellen irgendwo. Also da gibt's einige Institute, die sozusagen das anhämmern und dann kann man schauen, wie, mit welcher Dosis und da wissen Belastungen, das Ding noch funktioniert oder nicht mehr funktioniert, was die Degradierung betrifft. Also es gibt Möglichkeiten, das ist eine wesentliche Sache im Weltraum, weil man ja dieser geladenen Teilchenstrahlung und Protonen, Elektronen stark ausgesetzt ist, auch wenn man nur in den erdnahen Raum ist, gibt es die sogenannte Südatlantik-Anomalie. Jeder, der mit Satelliten im erdnahen Raum Messungen zu tun hatte oder weiß, dass es eine sehr unangenehme Zone in unserer weiteren oder näheren Erdumgebung, die aber da ist, ja, sehr starke Störungen liefert, dass man damit rechnen muss, dass da eben viel Störung gibt. Aber die Frage ist, ist die Störung so, dass es das Instrumentarium so schnell schädigt, dass es dann wirklich dazu führt, dass sie nicht mehr so gut funktionieren, beziehungsweise, und das kann natürlich passieren, dass es die Sache an der falschen Stelle erwischt und es einen wirklich sozusagen fatalen Effekt gibt und Sachen durchbrennen, aber zumindest nicht mehr funktionieren. Es gibt diese Fälle, es gab diese Fälle. Man kann versuchen, sich die Sachen auszuwählen, am Boden zu testen, bis zu einem gewissen Grad. Nicht so konsequent, wie es in den ESA oder sonstigen Protokollen drinsteht. Aber man nimmt das Beste, von dem man glaubt, dass es das Beste sein könnte und dass man sich auch leisten kann. Und wie gesagt, wenn man einmal geflogen ist, ja, und in längerer Zeit, dann hat man Erfahrungswerte und dann kann man natürlich auf das aufbauen. Und da gibt es ja schon einiges. Ne?
Ja, ich hätte jetzt so noch eine Frage dazu. Nachdem das Ding nur 20 cm Kubusgröße, wie schafft man das, dass man da die Betriebstemperatur drin so relativ konstant hält? Auf der einen Seite hat man nur die paar Watt, mit denen man eventuell heizen oder kühlen kann. Die Isolierungsvolumen ist ja auch nicht genug da. Also vor allem, wenn man jetzt dann auch davon ausgehen muss, dass immer wieder auch einmal Licht- und Schattenwechsel durchaus auch auf dieser Bahn passieren kann.
Man versucht gewisse Komponenten, vor allem die Temperatur, die wo die Temperaturvariationen starke Einflüsse haben können, zum Beispiel auf die Messwerte, und die haben sie einfach, ja, und damit müssen wir erleben, so zu isolieren von den Teilen, die tendenziell mehr zum Beispiel Strahlung bekommen. Ne? Das wird versucht, im konkreten Fall, wir haben kein Kühlsystem, aber wir können, wie Sie es eh schon angedeutet haben, ein bisschen heizen. Wir können, wir werden versuchen, das CCD, so ein wesentlicher Punkt, in unserer Messkette, auf ein relativ konstantes, höheres Temperaturniveau zu heizen. Mhm. Und halt die Temperaturschwankungen, was das betrifft, auszugleichen. Allerdings die Elektronik, die ja auch sozusagen Signal weitergibt, ist trotzdem Temperaturschwankungen ausgesetzt. Und man muss versuchen, die in gewisser Weise, und man hat Erfahrungen damit, rauszukalibrieren aus den Messwerten. Ist nicht einfach, aber man kann es recht gut machen. Ja? Und damit muss man leben. Es ist entwickeltere, teurere Instrumente haben, Kühlsysteme, versuchen wirklich eine ordentliche Isolation zu haben, aber das können wir uns einfach nicht leisten. Trotzdem, vieles variiert in gleicher Weise. Man kann sehr viel differenziell sozusagen ausgleichen.
Sie selber sind ja als Instrument Scientist sozusagen engagiert dort. Gibt es irgendetwas von den Daten, was Sie persönlich interessieren kann später mal? Also irgendetwas, worauf Sie neugierig sind?
Wissenschaftlich?
Genau.
Das ist eine gute Frage. Das ist eine witzige Frage. Als Instrument Scientist ist eine klassische Schnittstellenfunktion. Ich bin zwar wissenschaftlich ausgebildet, habe aber irgendwo einmal, ich habe ein bisschen eine technische Ausbildung auch in meiner Vergangenheit. Und bin letztlich zu dieser Position gekommen, wo man in der Entwicklung von Weltrauminstrumentarium, so wie es jetzt war für mich, irgendwie immer im Auge haben muss bei der Entwicklung, dass das, was das Instrument dann letztlich, das Instrument, das zu entwickeln ist, muss das leisten können, was die Wissenschaftler wollen. Und das muss man den Ingenieuren, die das letztlich wirklich entwickeln und bauen und testen, vermitteln können. Und das ist eine spannende Sache. Man muss irgendwie ein bisschen was von Ingenieurkunst können und man muss wissen, was die Wissenschaftler wollen können. Ich habe damit an und für sich aufgegeben, selbst ein Wissenschaftsprogramm zu verfolgen, weil das ist eine ziemlich zeitfüllende Sache. Vor allem, wenn das Ganze echt in Betrieb ist, kriegt man täglich Daten. Und ich bin ja mit diesem MOST-Projekt seit Juni 2003 täglich, obwohl ich jetzt nicht mehr hauptsächlich davon bezahlt werde, ist mir ziemlich wurscht, ich mache es einfach so, weil es mir Spaß macht. Ich schaue mir täglich die Daten an von einem solchen Satelliten, der seit 2003 funktioniert. Und ich habe natürlich, ich sehe Lichtkurven zum ersten Mal. Also ich bin der, der vor den Wissenschaftlern sieht, was passiert. Ich kenne mich ein bisschen aus, ja, bin jetzt nicht der Superexperte und habe dann immer wieder interessante Phänomene gesehen, ja, so vor. Das hat man sich von dem Stern sicher nicht erwartet und dann gebe ich diese Information weiter. Das ist das, was mir wirklich Spaß macht. Nicht so sehr die detaillierte Auswertung einzelner Ergebnisse von einzelnen Forschungsgebieten, sondern sozusagen das Querumschauen. Was ist los? Passt's? Passt's nicht? Und wenn es nicht passt, warum passt's nicht? Und so, und irgendwie, also in diesem MOST-System und so ähnlich wird es bei Breit auch sein, bin ich irgendwo bei jeder dieser Publikationen dabei. Ich weiß, um was es gegangen ist. Ich habe die Daten als erstes gesehen. Und es ist spannend. Also von Planetenbedeck, also Transits bis zu Wolf-Rey-Sternen mit Staubwolken, die nur so durch die Gegend fahren. Alles ist irgendwie so über meinen Schreibtisch gewandert, ohne selbst da wirklich ein Experte zu sein. Also ich bin irgendwie so ein Universal. Also so, nichts Genaues weiß man nicht, aber es macht unheimlich viel Spaß, diese Collage von Resultaten zu sehen und teilweise auch zu erkennen, was vielleicht da besonders wäre. Aber im Detail nahe ist es mir nicht so wichtig. Da, okay. Das ist mein Feld und da könnt ihr noch weiter. Ne? Es ist so, der gesamte Gemüsegarten fällt mir am besten. Je mehr, je bunter, desto besser.
Gibt es noch Fragen? Hier vorne bitte. Kommt sofort, eilt an Sie heran.
Sie haben gesagt, da gibt es eine Ausschreibung über die zu beobachtenden Objekte. Und aus wem setzt sich dann das Gremium zusammen, das die Entscheidung trifft, was wird jetzt beobachtet und nicht? Sind das jetzt die Wiener oder die Grazer oder ist das mit den Polen oder irgendwie gemeinsam oder wie funktioniert
das? Na, guter Punkt und ja, Antwort. Es gibt eben dieses Konsortium, sind 12 Personen mitgewählt, es wird einfach abgestimmt. Es wird letztlich abgestimmt. Es gab, wie gesagt, eine Sondierung der Beobachtungsanträge nach gewisser Wertigkeiten. Das steht jedem zu, der Sachen betreibt und finanziert. Sagt, okay, das sind unsere Hauptprioritäten, das ist vielleicht weniger wichtig. Das Schöne an so einem Projekt ist jetzt, wir sind ein Multiobjekt. Und sozusagen, wir schauen jetzt zwar irgendwie gefiltert in eine Richtung, aber nicht exklusiv. Das heißt, wenn wir in einem Feld wie in Orion oder irgendwo Sterne beobachten, die uns hauptsächlich interessieren, weil sie gerade also irgendwelche frühen B-Sterne sind, die besondere Variabilität zeigen und das sind die Haupt sozusagen, sind ja trotzdem in diesem Feld trotzdem rote Riesen oder sonnenähnliche Sterne oder Delta Scuti Sterne oder von mir aus Ära Lyrae Sterne oder sonstige variablen Sterne. Und diese sind ja für andere interessant. Das heißt, wir kriegen sowieso immer was für mehrere. Auch wenn wir versuchen, eine gewisse Hauptrichtung zu fahren. Und dementsprechend ist sozusagen das Auswahlkriterium auch nicht so ein brutales. Ja. Man muss nicht sozusagen irgendwelche Leute von einer Insel sozusagen wählen, sondern zu sagen, naja, das ist zwar nicht unsere Priorität, aber die Sterne, die für euch da drin sind, die kriegt ihr, ja, die könnt ihr haben. Das ist zwar nicht, für die werden wir die Kamera vielleicht nicht optimal justieren, was die Belichtungszeit betrifft und so weiter und so fort, aber ihr könnt auf jeden Fall die Daten haben, die in dieses Feld zusätzlich einfallen. Und diese 12 Personen, wie gesagt, noch einmal, in Österreich ist es so, es sind 3 Professoren an der Universität Wien, Institut für Astronomie, da ist, und die Uni Wien hat den Satelliten ja finanziert. Die Community in Österreich, die an solchen, die Gruppen und Mitglieder, die in Österreich sitzen, nicht nur in Wien, die an solcher Forschung interessiert sind, die haben Zugang. Das sind offene Türen, da gibt es keine Exklusivitäten. Es gibt ein Mitglied, das kein Astronom ist, das auch in dem Entscheidungskriterium drin ist, ist der Professor Otto Kodelka, der immerhin einen Satelliten finanziert hat und dafür verantwortlich ist, der ist auch mit in dem Gremium. Es gibt 4 polnische Wissenschaftler, ähnlich gelagert, und 4 kanadische. Und zusammen wird beschlossen. Und letztlich, wenn es drauf geht, hart auf hart, ist es eine Mehrheitsentscheidung und keine Ahnung, was es bei Gleichstimmen gibt, der wird halt irgendwie umwürfelt oder. In der Regel geht das relativ amikal ab und es wird meistens ein guter Kompromiss. Also ich mache mir da keine Sorgen. Aber es ist trotzdem wichtig, Entscheidungen zu treffen, das muss einfach sein.
Gut, gibt es noch Fragen? Sonst würde ich den offiziellen Teil beschließen und den informellen einleiten, wenn es Ihnen recht ist. Man wird also hören, ab Mai, vermuten Sie?
Man wird hören, dass die Satelliten starten werden in verschiedensten Medien, sobald wir einen Starttermin am Tisch haben. Also sobald wir einen Starttermin am Tisch haben, werden wir natürlich zu den Medien gehen und sagen, pass auf, wir werden starten. Und der nominelle Starttermin ist, sagen wir mal, 21. Mai. Und wenn das so ist, kann es immer noch eine Verschiebung geben, wenn man das 3 Monate vorher erfährt, aber zumindest hat man was Konkretes. Bis jetzt haben wir zwar immer wieder Medienecho, um über die medialen Sachen kurz noch zu reden am Ende, wir hatten immer wieder Artikel und Anfragen und das Gesetz, das Weltraumgesetz, das ja beschlossen wurde im Herbst zu diesem Thema, dass der Anlass waren diese 2 Satelliten, weil Österreich ja eben verantwortlich ist für den Betrieb von Satelliten im Weltraum. Gibt es ein Weltraumgesetz, das wurde einstimmig beschlossen. Super Sache. Ja, wirklich, es gibt. Und alle waren stolz auf, ja. Und das Schöne, das Interessante daran ist, es gibt 2 wesentliche, wenn Sie jetzt einen Satelliten bauen wollen in Österreich, müssen Sie dem Gesetz sozusagen genügen und müssen gewisse Auflagen erfüllen. Wir müssen es Gott sei Dank noch nicht, weil wir sind ja davor gewesen. Aber wir sind der Anlassfall gewesen. Das ist eine tolle Sache. Damit weiß auch der Minister, auch die Ministerin weiß, ja, dass es uns gibt, sozusagen. Und wir werden uns natürlich kundtun, sobald wir genaueres wissen, was den Staat betrifft. Und dann wird in irgendeiner Form sicher hoffentlich die mediale Flut hereinbrechen und zum Staat vielleicht irgendwelche Veranstaltungen machen, live übertragen noch aus Indien oder sonst irgendwas. Jetzt vielleicht nicht bei den ORF1, aber sonst im Okto oder bei Servus. Ja, Servus ist sehr super. Hey, Red Bull wollten wir mal als Sponsor lukrieren oder aber die haben gesagt, tolle Sache, aber also mit Red Bull Dose und so allem drum und dran. Weil und man so, unser Teleskop, das könnte man voll so sozusagen so ausbauen. Aber die machen Sport. Sport ist ihr sind geschaut, das war eigentlich.
Gut, ich darf und, noch ganz kurz.
Schön, dass ich da habe sein dürfen, weil erstens hat der Kollege von mir schon so geschwärmt von dem Zirkel und es ist eine tolle Sache, es ist wirklich eine tolle Sache, kann sich nur bestätigen und es ist natürlich als Astronom ein Wahnsinn, in so einem Haus zu sein. Aber das haben Sie sicher schon x-mal gehört.
Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen noch am Ende. Danke für den Vortrag. Kommen Sie gut nach Wien.
Und bitte erzählen Sie es weiter. Ich meine, bitte erzählen Sie den Leuten weiter, es wird österreichische Satelliten geben und ja, ich hoffe, es wird ein Erfolg und wir können alle darauf stolz sein.
Ich darf noch kurz auf zwei Veranstaltungen hinweisen, und zwar am kommenden Donnerstag zu Mittag bei Kepler am 26. Woran arbeiten Sie gerade, Frau Wiesauer? Karin Wiesauer ist Physikerin und Expertin auf dem Gebiet der Materialprüfung mittels Terahertzstrahlung. Und zum Essen gibt es Kartoffelsuppe. Und am Montag, den 30. Jänner, geht es um das Thema IT in der Medizin zwischen Fortschritt, Wettbewerb und Ethik. Und zu Gast ist Johann Eder, Professor für Informations- und Kommunikationssysteme an der Universität Klagenfurt, Vizepräsident des FWF. Ja, wir freuen uns natürlich wie immer, wenn Sie Zeit haben und vorbeikommen und wünschen noch einen schönen Abend. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt noch hier sind, falls jemand im informellen Teil eine Frage stellen möchte. Ja,
noch da bis 3:15 würde ich sagen.
Ja, bleiben Sie noch hier, solange Sie wollen. Bis um 10 können wir Ihnen ein offenes Haus bieten und schönen Abend noch. Danke.
Dankeschön.